Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für den Herrn, der es mit der Prostituierten hält, die sagt, es ist nicht die Arbeit, es sind die Treppen. Der heutige Gast braucht eigentlich keine Vorstellung. Er liebt Comedy, hat das Genre Stand-up-Comedy überhaupt erst nach Deutschland gebracht, Karaoke übrigens auch, liebt den Grand Prix und sein Herz schlägt überall da, wo Menschen in einem Spot die Sau rauslassen. Ganz egal, ob es rechts von der Toilettentür in einer Dragbar oder im Windkanal auf der Eurovision-Bühne ist. Er ist Meister der kleinen Form und bleibt dieser Urliebe auch treu, wenn er mittlerweile ganz große Shows und Musicals schreibt und inszeniert. Zum Beispiel ein neues Jukebox-Musical mit den Hits von Howard Carpendale für die musikalische Komödie in Leipzig im November 24. Oder jetzt gleich im Juli ein Herzensprojekt von ihm, das Musical Berlin Nonstop mit der Musik von Thomas Zaufke im Pfefferberg-Theater Berlin, das er gerade geworkshoppt hat. Und zu allem Überfluss hat er im wilden München der 80er Jahre auch noch Theaterwissenschaften studiert. Herzlich willkommen im Etablissement, Thomas Hermanns. Natürlich gut aus mit Stand-up-Comedy, mit Musical und bist aber auch so ein Eurovision-Experte. Mhm. Also eigentlich für alles, was so Unterhaltung ist, eigentlich ist
alles, was einen schlechten Ruf hat, genau.
Genau. Wie kam das bei dir? Also kannst du das irgendwie an irgendetwas festmachen?
Ja, ich glaube, das ist ich bin ein Fernsehkind und ich glaube, dass die ganze Ranführung an die Sachen, die ich wirklich gerne mag, im Fernsehen passiert sind. Ich sage immer Muppet Show als erstes, weil das quasi alle Formen beinhaltet, die ich seitdem gemacht habe. Mein Theater in Berlin, mein Comedy Club sieht so aus wie eine Muppet Show. Ich habe den Kermit gelernt, ich habe die Miss Piggies und die Fossi Bears angesagt. Und da habe ich eigentlich ja indirekt das ganze Vaudeville gesehen. Also das ganze alte amerikanische Zeug mit den Nummern, mit den einzelnen Stepptänzern, mit den Dingen. Also diese Abfolge von Nummern, das hat mich immer schon fasziniert. Und das zweite war dann gleich danach die ersten Filmmusicals, meistens sonntags. Und da waren dann die Initialzündungen sicher Cabaret und Funny Girl, würde ich sagen. Und Rocky Horror dann ein bisschen später. Und ab da war klar, dass alle diese musikalische Unterhaltung, dieser Variety-Aspekt, dieses Geschichten erzählen, aber mit auch lustigen Elementen, dass mich das interessiert. Eurovision war parallel. Ich habe das gar noch nicht so zusammengefasst, aber natürlich wäre Miss Piggy auch jemand gewesen, der den ESC hätte gewinnen können. und Sally Bowles sowieso. Und Barbara Streisand geht da gar nicht hin. Aber das waren eigentlich alles Fernsehsachen.
Selbst schuld, sag ich mal.
Ja, verpasst sie was. Und es gab aber nichts, wo man damit richtig hinkommt. Ich komme aus Nürnberg, Langwasser, so eine Hochhausstadt. Also da gab es eigentlich keinen Weg zu einer Unterhaltungsshow, egal welcher, ob das eine Musical-Comedy oder sonst was gewesen wäre. Es brauchte dann ziemlich lange, bis ich überhaupt mal was gesehen habe, was in die Richtung war. Und eigentlich der nächste Schritt war dann ganz naiv die schwule Theatergruppe, der Schwulengruppe, wo wir damals, also wir reden jetzt so von 80, 81, so eine herrliche Mischung machten zwischen politischen Liedern und Travesti. Und da war also eine wirklich geschmacklose Mischung von anklagenden Songs über das Dritte Reich, gefolgt von Hello Dolly. Also ohne irgendwelche Hemmungen. Ich war natürlich auf der Dolly-Fraktion, habe dann auch sofort Liza Minnelli gemacht, Boney M. und sowas. Und dieses Naive war dann aber schon gekoppelt natürlich mit der deutschen Frage, was ist denn das jetzt? Ne? Und wir hatten nach jeder Show also gleich eine politische Diskussion hinterher, ist Travestie frauenfeindlich und all die Sachen, die heute auch wieder sehr interessant sind. Ich ging eigentlich von dem Naiven, der im Fernsehen was sieht, was er mag, dann doch in der Praxis schnell in den Diskurs, warum mag ich das überhaupt oder was ist daran gut oder schlecht, und merkte halt, dass die Sachen, die mir wirklich was bedeuten, eigentlich nicht besonders hoch angesehen sind. Und das hat dann eigentlich erst New York geheilt, als ich nach New York gegangen bin nach dem Studium und ich da natürlich gesehen habe, dass in Amerika die Sachen völlig anders bewertet werden, dass Entertainer auch politisch sein können, schlau sein können, Kunst sein können, dass das alles gar nichts, dass das eben nichts, zwei Schubladen sind, sondern eine große. Und da habe ich dann den Beruf eigentlich erst in der Wertschätzung erlebt und dann auch für mich gesagt, okay, das ist das, was ich machen will. Da kam das dann alles im Grunde zusammen.
Ja.
Und mit der Motivation konnte ich dann nach Deutschland zurückgehen und fing an, Sachen aus Amerika zu importieren, die es hier nicht gab und die alle aus dem Bereich waren.
Ja. Was haben deine Eltern denn für Sachen gehört?
Die haben Schlager gehört. Mein Vater hat ganz wenig Musik gehört. Meine Mutter hatte eine gut sortierte Schlagerkiste. Udo Jürgens war bei uns irgendwie hoch im Kurs, aber auch Mill war sowas. Schon quasi nicht das ganz dumme Klatschrepertoire. Also ich glaube gerade Udo 72 oder was, diese berühmte Platte, die lief rauf und runter. Und dann von der Situation her war ich ja Rheinländer. Das heißt, wir kommen alle aus der Ecke Köln. Das heißt, es gab auch die ganzen kölschen Lieder, die ganzen Karnevalslieder, aber besonders diese erstaunliche Gattung des traurigen Karnevalslieds, wo dann in Köln immer alle weinen, was sich ja außer von Köln immer keiner vorstellen kann, dass man mit fremden Leuten schunkelt und dann traurige Lieder singt, also fast so irische Verhältnisse. Und das war auch so ein starker Einfluss noch in unserer Familie. So.
Das heißt, du musstest dich jetzt nicht gegen irgendeinen, die haben dich nicht ins Stadttheater geschleppt oder in die Kinderoper?
Nee, da wollte ich aber hin. Also das Theater war dann schon durch die Schulplatzmiete, wie es dann so schön hieß, präsent bei unserer Schule. Ich bin dann zum ersten Mal so mit 15, 16 ins Theater gegangen und war dann schon gleich hooked. Also auch sofort auf Ibsen, verliebte mich sofort in irgendeinen Schauspieler, der bei Frühlingserwachen natürlich nicht viel anhatte und diese ganzen üblichen Sachen. Und im Musiktheater gab es in Nürnberg, habe ich glaube ich wirklich nur dann Oper gesehen. Ich habe dann auch viel getanzt, ich habe dann auch klassisches Ballett noch angefangen. Ich habe vorher Ballroom gelernt, also ich kam vom Slow Fox rüber zum Ballett, darüber in die Statisterie vom Opernhaus und bin da auch dann bei La Bohème irgendwie im zweiten Akt mit rumgesprungen. Und da ging eigentlich dann die Faszination auch mit dem Theater los. Und eigentlich ja interessanterweise im Nachhinein ist La Bohème ist ja auch so ein absoluter Hit, der ja immer klappt, in jedem Theater dauernd gespielt wird. Also ich landete schon wieder jetzt auch nicht beim Wagner, sondern bei so einem absoluten Rampenabräumer. Und das setzte sich fort nach München, als ich studiert habe. Dann war ich wieder Statist am Gärtnerplatztheater und kam dann mit der Operette in Kontakt. Mhm. Und hatte dann wirklich, ich habe glaube ich 50 Mal Lustige Witwe irgendwie bekellnert als Statist. Und da ging auch dieses Ding los, was ist denn eigentlich Operette? Warum ist die Musik so schön? Warum ist die Handlung so doof? Wer will das noch? Soll das lustig sein? Und wie will man es noch? Und trotzdem nie vergessen die erste Hauptprobe im Kostüm, wo also wirklich halt auch dieses Üppige und dieses Aufwendige betrieben wurde und die ganzen Kleider da runterkamen und die Perücken und so weiter. Und parallel dazu auch noch sehr prägend für mich war so ein Travestieschuppen in München, der hieß Frisco. Und da waren so drei Damen, die machten immer drei Shows pro Abend. Also da habe ich die Disziplin quasi gesehen und bewundert, weil die waren immer on top in jedem Zustand des Publikums. Die letzte Show war um zwei irgendwie sowas. Und die hatten halt auch dann so Broadway-Lieder und Disco-Lieder und solche Sachen auf der Bühne. Und da kam schon meine Faszination auch des Wiederholbaren. Also es hat mich auch immer interessiert, wie kann man etwas nicht nur einmal machen, sondern öfter machen und immer gleich machen und einer größeren Publikum quasi zugänglich machen. Also diese Zwischung zwischen auch Fabrik, was ja immer ein Teil der Unterhaltung ist, aber das reproduziert, aber dann mit Gefühl. Das fand ich schon auch dann bei denen interessant.
Ich weiß nicht, bei Drag Queens so oft immer so spannend finde, ist dieses, dass sich diese Üppigkeit und dieser Glamour ja trotzdem einstellt, obwohl die nur einen Spot und
total.
Vor der Toilettentür stehen. Ne?
Total. Und das war immer das, was dann auch meine ganzen Produktionen sehr geprägt hat. Also ich habe dann auch erste Stücke geschrieben in kleinen Theatern und dieses genau aus nix was machen, die Behauptung, ne? Also ich habe nur einen Pinspot und stehe auf so einem Kasten und behaupte, aber ich bin Tosca. Dann geht das in Richtung Camp. Was ist das überhaupt? Dann liest du mal den Susan Sonntag, dann machst du dir darüber Gedanken. Aber alle meine Shows am Anfang hatten extrem kleines Budget. Ich habe noch Cora Frost, ne? Erstes Budget, glaube ich, für unsere erste Show 400 Mark. Das war also viel, ne? Dafür wurde produziert. Ja. Und da habe ich dann auch gelernt, die Sachen selber zu produzieren, weil es dafür keine Förderung gab. Also es war dann schon klar, dass für die Sachen, die ich mag, jetzt auch kein Staatsgeld zu holen ist, wenn ich nicht in den staatlichen Musiktheaterbetrieb rübergehen würde. Und da gab es nochmal eine lustige Kreuzung. Ich habe mich noch beworben, die Schule fing an von Everding, die Ausbildung für Musiktheaterregie. Und da bin ich zur Aufnahmeprüfung und da habe ich auch richtig einen ganzen Sommer Beethoven-Etüden geübt und was man da alles machen musste. Und die haben mich dann nicht genommen, weil ich einmal Kärtchen von Heilbronn mit Minna von Barnhelm verwechselt habe, was man ja nicht machen sollte. Aber dann, wenn die mich genommen hätten, wäre ich lustigerweise auf die Staatskultur, dann wäre ich zu Oper rüber, Dramaturgie. Also dann wäre ich im Seriösen.
Serious Business.
Genau, dann wäre ich im Seriösen angekommen. Und da die mich nicht wollten, kam dann der Weg nach New York und dann quasi die Anerkennung der leichten Muse als schweres und belohnenswertes. Und ja, dann war quasi die Weiche gestellt.
War dieser New York-Trip, war der sozusagen vor dem Theaterwissenschaftsstudium?
Nee, oder danach. Danach. Also Theaterwissenschaftsstudium, das war genau die Zeit, die Münchner Zeit. Gleichzeitig kleine Stücke schreiben. Ich habe dann Modenschauen inszeniert, was auch so ein interessanter Seitenaspekt war. Also Avantgarde hieß die auch, so eine Avantgarde-Modenschau mit so Off-Designern, aber in riesig im Deutschen Museum in München. Das war eine große Veranstaltung. 2 Stunden Modenschau mit 32 Designern. Richtig aufwendig. Und da habe ich quasi als erstes mal Regie gelernt mit Massen.
Wir also jetzt so Mitte 80er.
Mitte 80er, 86. So, das war also quasi New Wave. Und da hatten wir Tiere auf der Bühne und Seemannschöre und Orchester und Big Bands. Und das war so richtig groß. Und da muss ich dann, da war ich so, was weiß ich, 25 oder so, musste ich dann aber schon so ein ganzes Heer befehligen. In einer Modenschau, die aber eigentlich eine Show war. Also das war jetzt, es ging um die Mode, aber es ging vor allem um die Performance auch und so. Und das waren so meine Münchner Sachen. Gleichzeitig an der Uni lernend die Trennung von E und U, den Brecht, den Adorno, also alles das, was uns quasi in Deutschland die Hürden baut. Aber zum einen noch ein sehr entspannter Hippie-Prof, der fand das gar nicht so alles so schlimm, solange Weißwein im Raum war. Aber auch eine sehr strenge Dozentin, so Klischee, mit immer Zigarette im Mund und also sehr politisch, didaktisch auf der Seite. Und da war auch wieder so ein Punkt, den ich nicht vergessen werde. Ich hatte ein Stück geschrieben, das hieß Margarete von Troja inszeniert den Vogelhändler und war quasi eine Komödie darüber, was wäre, wenn die Trotter Operette machen würde. Also Christel von der Post als frühe arbeitende Frau im Männerumfeld und so weiter. Also diese ganzen einfachen Gags, aber schon mit einem kleinen Orchester und 8 Mann und 8 auf der Bühne und Aufwand, so in einem kleinen Theater. Und das habe ich dir zum Lesen gegeben und die war so entsetzt und sagt immer, war ja, ist ja alles ganz lustig, sagt sie, aber warum diese Frau, warum diese Ikone? Ne? Und ich merkte, also ich bin richtig auf heiligem Boden der deutschen Kultur und bin also quasi das Schwein, was hier über den Acker läuft. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, also das ist nicht mein Fall und mein Geschmack. Meine ganzen Kommilitonen, die wollten natürlich alle ans Sprechtheater, die machten alle die Endzeitstücke und blutig und postnuklear schon damals, ja. Und ich kam immer mit meinem Musical-Operetten-Komödiengeschmack und hatte dann auch immer so Anfälle von, ja, aber auch Molière, ne, was man halt dann so sagt, und auch Shakespeare und ist ja auch unterhaltsam, kam aber nicht richtig durch den Diskurs.
Ja. Wo hast du denn dann deine ersten Stücke da in München so gespielt?
Das
was
waren,
für Schuppen waren
das? Ja, das waren leider nicht, also es waren quasi lauter so Kleintheater. Das war, das eine hieß, wie hieß das denn? Das eine hieß Rationaltheater, das war in Schwabing, das war eigentlich eine Kabarettbühne. Dann Fraunhofer, dann eins, auch da alles so um den Gärtnerplatz rum. Was ja damals quasi so das Viertel war, wo keiner wohnen wollte, was sich keiner mehr heute vorstellen kann und wo quasi die Szene so war. Und Marianne Sägebrecht, die quasi als unsere alle Mutter, die Untergrundmutter, die hat uns alle unter die Fittiche genommen, hat uns auch Jobs verschafft und so. Und da war so das Biotop in München, also Kleinkunst, kleine Theater und was man halt konnte, für wenig Geld sich irgendwie auszuprobieren.
Und du sagtest, New York hat dich versöhnt oder hat
total.
Das alles irgendwie so zusammengebracht. Wann war diese Reise? Oder?
Das war, da war ich 26, also dann müssen wir so sein, 88, 89 so.
Okay, kannst du mal von dieser Reise erzählen? Was hast du
erst
gesehen?
Ja. Erst wurde ich ja, also der Kontakt war eigentlich über Gail Tufts. Also Gail war mit ihrer Performance-Truppe in München im Gastspiel im Marstalltheater. Und ein Freund von mir hat da Produktionsleitung gemacht und ich saß im Publikum und Gail trat auf und sang irgendwas von den Carpenters und ich war also schon hin und weg. So, und dann lernten wir uns kennen, weil die hatten ein Loch in der Tour, die hatten den nächsten Job in Budapest, wussten nicht, wo sie schlafen sollten und wir haben die dann alle untergebracht und kennengelernt. Und da waren also, und die waren also Serious Performance Art, ne? Aber mit Carpenters. Da ging das schon so los.
Richtig Serious Kunst.
Richtig Serious Kunst. Yoshiko Chuma hieß, die gibt's auch noch, die Choreografin and the School of Hard Knocks. Das war also richtig New Wave Performance Kunst aus New York. Die tanzten viel, okay. Dann spielten die kleine Szenen, dann sangen die auch. Und es war ernst und lustig und alles gleichzeitig. Und politisch und ästhetisch und japanisch und so. Und diese Truppe, das fand ich eben schon faszinierend und Gail besonders. Und die lud mich dann ein, wenn ich nach New York käme, dass ich bei ihr wohnen könnte. Dann war der erste Besuch in New York. Da habe ich aber eigentlich, ich glaube, nicht viel gesehen, weil das war auch alles dann doch schon teuer. Aber ich weiß noch, dass ich sofort am ersten Tag zum Broadway gelaufen bin, aber ich war im East Village unten und landete dann so 8. und Broadway und wunderte mich, wo der Times Square ist, weil ich nicht mitgekriegt habe, dass der halt 40 Straßen hoch ist. Kam dann zurück und dann kam aber der richtige Move nach New York für 2 Jahre. Und durch Gale landete ich wirklich dann in so einer Downtown-Performance-Ecke, die überall in Kneipen und überall irgendwie kleine Sachen machten. Und die waren eben, und da habe ich es gelernt, das waren hochintelligente politische Leute, schlau, die arbeiteten aber mit Camp-Elementen. Also meine Haupt-Performance-Mutter war Lucy Sexton, bei der wohnte ich auch dann, auch eine Freundin von Gale, mit der Truppe Dance Noise hieß die. Die sind heute im Whitney-Museum, haben die also Ausstellungen über die Zeit. Das war auch so ein New Wave-Frauentanz-Duo. Die machten aber dann auch alles Frank Sinatra singen und dann aber nackt sein und sich mit Blut überschütten und alles machte irgendwie Sinn, hatte aber auch Humor. Und bei denen durfte ich dann auch mal mitspielen und war dann auf einmal in so einer Downtown, also gar nicht Broadway, sondern eigentlich im Gegenteil, immer nur unten gelandet und lernte dann also zum einen, dass die nicht doof waren, aber auch sehr unterhaltsam und humorvoll, aber auch radikal. Und vor allem so eine Szene, die sich wahnsinnig umeinander gekümmert hat. Also die hatten immer, keiner hatte Geld, jeder hatte 4 Jobs. Immer wer Geld hatte aus irgendeinem Geldauftritt, irgendeiner Mucke, hat den anderen irgendwie Suppe gekocht. Und da merkte ich halt diese auch sehr warme und freundliche Off-Szene, die halt auch ein bisschen anders war, als ich das jetzt zum Beispiel in Berlin kennengelernt habe, wo alles immer so ein bisschen verzickt war. München war sehr klein, da kannte man sich, das war eigentlich auch ganz warm, aber da hatte natürlich auch jeder irgendwie Geld von seinen Eltern. Und in New York war es wirklich auf einmal, man musste sich ja auch testen als Künstler. Also wenn man das wollte, A, wusstest du, keiner hilft dir, keiner gibt dir Geld, der Staat wird dir nichts machen. Du musst es also selber machen. Wie finanzierst du das? Wie finanzierst du die Miete? Heute, aus heutiger Sicht, war das alles noch günstig, aber da merkte ich eben, dass die ein sehr starkes Selbstbewusstsein hatten. Und zwischen E und U, also das gab es einfach nicht. Ne? Die guckten irgendwie einen Fassbinder-Film und danach hörten die wieder Frank Sinatra und das hatte alles Sinn, ne? Das passte alles zusammen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich meine Crowd oder meine Familie, wo ich so, mein Tribe, ja, den ich da gefunden habe.
Und die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass einfach Leute kommen. Ne?
Ja, aber dadurch, und dann aber auch für, ja genau, aber immer für, also für wie viele Leute, ne? Die machen dann eine Performance, da kommen dann 15, zahlten damals irgendwie $5 oder was oder irgendwie die Getränke. Und für die wurde aber auch wieder, wie bei der Travestie in München, auf winzigen Bühnen eine Welt gezaubert, die heute, wie gesagt, im Museum steht. Ne? Da gab es ganz viele Clubs, Pyramid und noch welche, alles so kleine Läden, auch Disco-Clubs, wo immer Performance-Art da war. Die war auch antikommerziell in eine Weise, aber sie war nicht so schlecht gelaunt wie bei uns.
Ja. Woher kommt diese schlechte Laune in Deutschland als Theaterwissenschaftler?
Jetzt mal der akademische Diskurs. Ich glaube wirklich, es ist der falsch verstandene Brecht. Ich glaube, wenn immer zitiert wird, das ganze epische Theater, wird ja immer unterschlagen, wie unterhalsam Mutter Courage ist und Dreigroschenoper sowieso. Da wird ja immer so getan, als sitzt man da in der Vorlesung. Natürlich involviert Brecht einen emotional, aber das ist immer der ganze Teil. Dann der Adorno, der hat schon viel kaputt gemacht. Der hat ja im Grunde auch gesagt, alles Unterhaltsame ist Faschismus. Und das ist natürlich dann nach dem Krieg immer so, wenn man irgendwie leichte Muse macht, war man schon fast wieder Johannes Heesters oder Zara Leander. Und das ist schon wieder Volksverblödung. Und wir müssen uns also alle zu einem höheren Geschmack bilden lassen. Und komischerweise, das habe ich aber erst später gedacht, haben auch die 68er nochmal richtig in dieselbe Keule gehauen. Obwohl es ja alles Hippie war und Flower Power und so. Aber die deutsche Ausprägung, die akademische, revolutionäre, politische, die war halt auch wieder sehr agitprop. Und die sagte ja im Grunde auch wieder, Sissi-Filme sind faschistisch. Und Lieselotte Pulver ist eigentlich auch irgendwie Nazi. Und man dachte immer, ach was, ich fand ja Kolinis Töchter, fand ich ja super, ne? Aber die waren auch nochmal sehr dogmatisch. Also musste man selbst auch in den 70er natürlich in einen Alexander Kluge-Film öfter gehen als in Funny Lady, was ja nun auch wirklich ein schlechter Film ist.
Nicht Peter-Alexander-Film, sondern Alexander Kluge.
Genau. Man durfte die Alexanders nicht verwechseln. Ja, auf jeden Fall. Also und daraus bis heute, muss man ja auch sagen, viele von den 68er sitzen ja auch heute in den Kulturgremien und Fördertöpfen und so. Und da ist das schon immer noch so, dass wenn man jetzt nicht Edith Piaf singt oder Holländer oder sowas, sondern wenn man mal das Werk von Tina Rainford ins Gespräch bringt, dass da schon natürlich immer noch großes Kopfschütteln ist. Ich hatte eigentlich beim Publikum immer mit Erfolg mit meinen Dingern. Meine Dinger waren nie leer. Die Leute kamen, die amüsierten sich auch. Ich merkte also, dass doch der Publikumsgeschmack vom Kritikergeschmack oder vom akademischen Geschmack sehr weit entfernt ist. Und das waren dann, als ich aus New York zurückkam, war ja auch meine Entscheidung, ich mache es halt dann für die Leute, die kommen und guck auf die auch nicht runter. Und da mein erster Export quasi Karaoke war, wirklich kein Grund, den Adorno irgendwo rauszukramen. Und ich merkte halt, was die Leute da für Spaß hatten und wie wir also mit Cora Frost zusammen dann den Trash auf die Bühne getanzt haben und sowas. Das war ja auch alles eine Camp-Veranstaltung. Also nicht wie heute, ich singe schön Whitney Houston-Lieder. Und das hat schon mal sehr gut geklappt.
Das heißt, du hast das Karaoke
leider also
in New York kennengelernt.
Genau, und genau. Und dann haben wir das nach München und dann nach ganz Deutschland. Wir sind damit getingelt. Wir hatten also Kassetten, hatte ich aus New York mitgebracht, da waren die Halbplaybacks drauf und Zettel, fotokopierte Zettel, wo die Texte drauf standen. Und die wurden dann in die Hand genommen und gesungen. Das haben wir dann von München zuerst gemacht, dann überall in Deutschland getourt. Und das war dann so ein, wie man heute sagen will, so ein Szene-Hit. Aber es war schon voll, ne? Es waren schon bis 1000 Leute manchmal da, die da Lieder sangen und einen heiden Spaß hatten. Und das war dann, nach 3 Jahren war ich damit auch müde. Und dann kam Stand-Up-Comedy eigentlich als nächstes Ding, wo ich gedacht habe, okay, das ist doch auch was, was hier fehlt. Es gibt das nicht, es gibt keine Comedy-Clubs. Ich mochte halt besonders diese, wieder die Atmosphäre fast wie in der Travestie. Also du hast nur einen Menschen und ne, einen Solo-Performer und ein Mikro und der oder die macht dann ganzen Abend draus. Und das war wieder sowas, also alle meine Sachen waren eigentlich immer so, dass die Kritik mir erstmal erklärt hat, warum wir das nicht brauchen. Also bei Karaoke hieß es, die Deutschen singen nicht öffentlich und machen sich nicht zum Affen. Da habe ich gesagt, wieso, die sind ja ein Land der Sänger, Chöre, überall, alle sind in Chören, jeder Jägerchor, warum sollten die Deutschen nicht singen? So, taten sie dann, große Überraschung. Dann die Leute, die Deutschen haben keinen Humor, die können nicht lustig sein. Wenn, dann muss es Kabarett sein, also Lachen für einen höheren Zweck. Siehe da, wir machen Nummern über Ikea oder übers Fliegen oder über sonst irgendwelche Alltagsgeschichten. Die Leute lachen und erkennen sich wieder große Überraschungen. Beim Musical, was war im Grunde das dritte Mal, das hörte ich mir nun auch schon, wir waren auch schon seit 20 Jahren an, dass wir kein Musical können. Dann sage ich aber, wo kommt's denn her? Operette, Europa, Übergang zum Musik. Ja, selbst die Amerikaner wissen ja, dass Showboat auf der Operette beruht und alles, was danach folgt. So, wieder die neue Diskussion. Und irgendwie, auf der einen Seite war ich dann so ein bisschen müde mit der Diskussion, merkte aber, dass das Publikum natürlich ein Bedürfnis hat, ja, das zu füllen ist und das ein Nachholbedürfnis ist. Und deshalb habe ich mich dann auch nicht gewundert, dass die Sachen so gut geklappt haben. Wobei bei Stand-Up-Comedy, beim Quatsch Comedy Club ist es wirklich absurd, das ist der einzige Show, die ich je ohne Musik gemacht habe. Alle meine Shows hatten Musik drin, auch immer Trash. Und ich habe einen Christian Anders Musik und was ich erst gemacht habe, nur Stand-Up-Comedy, wo nun wirklich keiner singt. Das ist wirklich dann mein größter Hit geworden und meine Erfolgsshow im Endeffekt, die jetzt über 30 Jahre weiterläuft. Da habe ich zwar selber dann immer Musiknummern reingeschummelt und Travestie und alles, aber das ist im Grunde ein bisschen die Ironie. Sonst waren alle Shows auch mit Musik zusammen.
Ja, und die Stand-Up-Comedy als Genre hast du auch in New York.
Genau, habe ich in New York, aber auch durch die Filme. Also der Bob Fosse-Film über Lenny Bruce, der war wichtig für mich mit Dustin Hoffmann als Lenny, weil das auch so cool aussah. Das war wieder so eine Nachtclub-Sache. Also irgendwie haben es mir auch diese Nachtclub-Szenarien dann immer angetan. Alles,
was ein bisschen halbseiden ist.
Genau, ja genau. Und alles, wo einer, ob das nun Sally Bowles oder Lenny Bruce ist, in so einem Nachtclub, in dieser Art von Atmo, die Aufmerksamkeit steuert und zieht und bereichert. So, ne? Immer so ein bisschen, ja, Nachtclub-Shows.
Und so Club ist ja dann der Quatsch-Comedy-Club.
Genau so. Genauso ist es auch, gerade auch bei uns in der Spätshow und sowas. Es hat genau diese Ausstrahlung. Es ist ein bisschen, es ist nicht Theater. Es ist ein bisschen Kabarett. Es ist ein bisschen Nachtunterhaltung.
Ja.
Und der andere Weg, der jetzt ins Deutsche Staatstheater geführt hätte, den ja auch inzwischen habe ich ja auch gemacht, ich habe ja da auch inszeniert, das ist ja die ganz andere Welt. Das ist die geregelte, fast beamtische Welt, ne, die auch viele Vorteile hat, weil du hast wirklich sehr viel Budget. Aber ich glaube, ich hänge immer noch an der einen Person, die nachts um 12 dich emotional erwischt. Sei das mit Lachen oder mit Weinen, aber die dich kriegt in so einem Zustand. Mhm. Das sind, glaube ich, die mich am meisten geprägt haben.
Ja. Kannst du das irgendwie festmachen, ein Unterschied zwischen deutschem und amerikanischem Humor?
Ja, das ist immer so, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welche Zeit man guckt. Also wir hatten schon in den, sagt man ja auch immer, in den 20ern hatten wir schon auch einen sehr schnellen Humor, auch ein bisschen ironischeren Humor, natürlich auch jüdischeren Humor. Wir sind heute in Deutschland oft nicht so schnell wie die englischen Kollegen. Wir sind auch bei der Ironie ein bisschen manchmal noch furchtvoll, dass das irgendwie was ist. Was soll das denn jetzt sein? Also das Ironische ist heute, was ja viel an Comedy ist, aber du siehst auch an Sitcoms, die sehr schnell sind und sehr ironisch oder sehr drüber, haben in Deutschland nicht so Erfolg wie sowas wie jetzt Two and a Half Men oder sowas, was ganz klar eigentlich auch auf der deutschen Boulevard-Ästhetik beruht. Ne? Ein Set, eine Couch, Roseanne. Roseanne ist im Grunde Inge Meisel mit anderen Mitteln. Und das klappt in Deutschland besser als sowas wie Wieb oder so eine Serie, die sehr von der Tonalität sehr drüber ist.
Ja, stimmt. Es hängt vielleicht auch so ein bisschen an so Kontrasten. Also, dass ich weiß nicht, ob die Deutschen so Furcht vor Kontrasten oder vor so seltsamen Kombinationen haben. Du meintest eben, ihr habt mal angefangen ganz früh mit Holocaust-Anklage und danach Hello Dolly.
Genau.
Das machen die Amis natürlich auch.
Genau. Also,
die Deutschen scheuen sich vor so schroffen.
Ja, es muss immer ein bisschen eindeutiger sein. Ne? Es muss auch immer so ein bisschen, okay, ich bin jetzt zum Lachen da, mach mich lachen, aber verunsicher mich nicht zu sehr. Also auch das Element of Danger, was in der amerikanischen Stand-Up ganz stark ist, dass jemand was Böses sagt auf der Bühne oder wo du auch sagst, oh, so ein Lacher, ne? Was ist denn das jetzt hier, du liebe Güte. Das ist in Deutschland nicht so, also die Deutschen wollen lieber, dass du den Status ein bisschen runterfährst und ein bisschen sagt, wir sind doch alle, also fast rheinisch, ne, wir sind doch alles Menschen und wir machen das jetzt hier menschlich. Wenn du ein bisschen zu zynisch bist oder zu dunkel, das macht dem deutschen Publikum oft ein bisschen Angst.
Und so Unklarheit auch. Ne?
Wobei wir halt wirklich fast 20 Jahre hinterherhinken. Also als wir Quatsch aufgemacht haben, war 92. Die Briten zum Beispiel haben Stand-Up-Comedy seit den 60er Jahren. Das ist auch, die sind damit aufgewachsen. Das heißt, auch wenn jemand oben steht und einfach sagt, it's just a joke, dann wissen die das schon mehr. Also es kann auch sein, dass es in 20 Jahren bei uns auch normaler ist, dass man nicht immer erklären muss, ich meine das gerade gar nicht so, es ist ja Comedy. Aber da brauchen die Deutschen noch ein bisschen entweder Zeit oder das ist vielleicht auch dann doch ein bisschen nationales Charakterium.
Und wo hast du die Musicals kennengelernt? Auch New York.
Genau. New York. Aber erstmal immer in der Imitation im Downtown. Okay. Also immer, dass unten jemand auf 3 Stufen steht und tut, als wären es 20 Stufen.
Ja.
Oder hat einen halben Tänzer und sagt, ich hätte jetzt 20. Ne?
Ja.
Also immer dieses, ich hätte das gerne. Und dann, wenn du dann zum Broadway gegangen bist und hast die großen Shows gesehen, da habe ich natürlich auch Gott sei Dank in New York hervorragende gesehen und sehr, sehr gute, dann siehst du das natürlich dann in Perfektion und in Opulenz. Aber mein Angang ist immer auch ein bisschen der Behauptung gewesen. Also ich kann auch ganz schlecht jetzt, wenn ich am Staatstheater inszeniere, mit dieser Opulenz umgehen. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Dazu komme ich dann wahrscheinlich doch aus der Kleinkunst, wenn dann 3 Requisiteure da sitzen und alles ist da und du hast dieses Bühnenbild und diese Kostüme und alles. Und 6 Wochen Proben, wo ich immer gesagt habe, ich hätte halt...
Was soll man machen die ganze Zeit?
Ich hätte gern 2, ne? Also ja. Wo ich immer früher gesagt habe, jede gute Show steht in 10 Tagen, ne? Das ist so der New Yorker-Rhythmus. Also das musste ich da erst lernen. Ich glaube, das Musical hat wirklich meine Lieblingstheaterform ist und die schwerste, das sagen ja auf der Welt auch immer alle. Nicht nur, weil alle alles können müssen, sondern weil alle Sachen ja zusammengehen müssen, dass es klappt. Und wenn man mal eins gemacht hat, merkt man, wie schwierig das ist. Das ist wirklich... Auf der einen Seite kannst du aus dem Vollen schöpfen, aber alles muss da sein, wo es hingehört. Es ist schon die größte Theaterform, finde ich. Also ich würde Musiktheater, tue ich Oper auch mit rein. Ne? Es gibt ja auch welche, die haben eine gute Handlung, es gibt welche, die haben keine gute Handlung.
Figaro, finde ich immer, hat eine gute Handlung. Das ist eine der wenigen Opern, wo ich selber drüber lachen muss.
Ah ja, ja, okay.
Also ich häufig sitze in komischen Opern und denke immer, where are the jokes?
Where are the jokes, genau.
Und Figaro finde ich tatsächlich witzig.
Ja.
Momente.
Ich finde, Onegin hat eine gute Handlung. Ne? Ich finde, Cosi hat eine gute Handlung. Das ist auch noch mein Ziel. Ich will ja auch noch mal Oper inszenieren. Da muss man sich aber richtig anstellen hinten. Ne? Vielleicht gehe ich mal über die Operette rüber. Dann muss man sich wieder anpirschen.
Ah, das wäre noch so ein Ziel, dass du meine Oper...
Ja, unbedingt. Ich habe 5 Konzepte, die ich allen immer vorpitche.
Ja.
Aber da kommst du natürlich auch schwer rein, wenn du von der Seite kommst. Ne? Weil ich bin da unverdrossen. Ich habe, wie gesagt, ich habe eine Cosi, ich habe eine Onegin, ich habe eine Bohème Und dann noch für die Leichte habe ich noch, also wer immer das hört, hier, man kann sie buchen, eine lustige Witwe habe ich noch und eine schöne Helena. Also da gibt's was im Schrank.
Jetzt machst du ja dieses Howard Carpendale Musical jetzt. Wie kam's?
Ja.
Wie kam's erstmal im Musical, haben wir jetzt geklärt, woher das kam.
Genau. Aber,
woher kommt jetzt Howard Carpendale?
Na, das ist ja auch wieder wenig Berührungsängste. Also ich habe natürlich Jukebox Musical, in München habe ich eins gemacht mit so 80er Jahre Hits, da Popmusik mich immer interessiert und Pop sowieso und ich da Schlager und Pop ziemlich in einen Topf werfe. Es kam eigentlich so, dass das Management von Carpendale im Grunde offen war, den ganzen Songkatalog mal gestalten zu lassen und haben uns eigentlich, also meiner Firma und mir, den Auftrag gegeben, macht da mal was, überdenkt euch mal was aus. Und da ich kannte ja ein paar Lieder natürlich, aber als ich mich da rein versenkt habe, war wirklich spannend, dass das sehr ernste Songs sind, meistens große Balladen, also sehr musicaltauglich natürlich. Und gar nicht auf der heiteren Seite. Also wenn man immer denkt, Schlager wäre so, ne, jetzt geht's los und auf nach Mallorca. Im Gegenteil, es waren so große Opern. Und da dachte ich, ach, guck mal an. Und dann wurde's interessant. Und so ist das Stück jetzt auch überraschenderweise eher so ein bittersweet, ich sag nicht Melodrama geworden, aber so eine Liebesgeschichte über 3 Jahrzehnte. Also eine ganz andere Temperatur wieder, als man auch von mir jetzt von Kein Pardon oder sowas gewohnt ist. Also wenig Comedy, viel Gefühl.
Ja.
So, ich bin mal gespannt, aber da hat das natürlich, die Lieder haben das vorgegeben, ne? Und ich war aber auch wieder sehr, sehr angetan, die Texte zum Beispiel von Schlagern der 70er in Deutschland, späte 60er, 70er, frühe 80er, sind oft wirklich sehr, sehr gut geschrieben und auch sehr so Storytelling-Texte. Da ist nicht viel, das sind keine doofen Bilder oder Reime, das sind wirklich gut geschriebene Geschichten. Insofern war der Weg da offen und in Leipzig, bei der Musikalischen Komödie, ist halt auch ein Haus, was darauf spezialisiert ist, nur Musical und Operette zu machen, wie Gärtnerplatz in München. Und da hatte ich ja schon Kein Pardon gemacht und die waren dann offen dafür, das auszuprobieren. Und dann geht's los und dann hast du auf einmal natürlich im Staatstheater 25 Mann Orchester und 25 Mann Chor und kannst das ganze Ballett und dann überlegst du dir, okay, jetzt wie gehe ich mit diesem, also für mich immer, wie gehe ich mit dem Überfluss überhaupt um und wie kann ich mir das gönnen jetzt? Ja. Das wird so ein Kammerspiel. Also ich habe den Chor, glaube ich, gut eingesetzt, aber ich hatte fürs Ballett gar nicht viel. Und habe ich da, also ich glaube, ich habe ein Pas de Deux drin oder sowas. Und dann habe ich in New York gerade Workshop gemacht für ein anderes Musical von mir, für Berlin Nonstop. Und da habe ich das denen erzählt, dass ich die gar nicht einbauen kann. Und dann gucken dich die Amerikaner an, als wärst du geisteskrank. Wenn du 15 Mann Ballett haben könntest, dann denk dir verdammt nochmal was aus für die, ne? Weil natürlich da das genaue Gegenteil ist. Alles ist teuer, jeder ist am Anschlag, ne, mit allen Möglichkeiten. Und dieser Luxus des Deutschen Staatstheaters ist ja wirklich weltweit einmalig. Das gibt's ja auch wieder nur hier. Deshalb wollen ja auch alle hier arbeiten.
Wie hast du denn daran gearbeitet?
Beim Carpendale?
Ja, beim Carpendale.
Das ist ganz intim. Das ist so richtig Autorenarbeit. Du ziehst dich zurück, du gehst in die Lieder rein, du gehst in die Stimmung rein, du denkst dir eine Handlung aus, wo das, was passt wo. Und das ist wirklich, was ich sehr gerne mache, ist dann so Puzzlearbeit. Und so mein großer Arbeitsethos ist immer, dass ich keinen Text verändere. Also ich lasse alles, wie es ist. Mir muss was einfallen, dass es Sinn macht, aber ohne, dass ich jetzt anfange, den Text zu verändern. Das ist wie so ein Logical. Also es ist, wie wenn meine Mutter Kreuzworträtsel macht, glaube ich.
Ja.
Und da bin ich eben sehr stolz, dass ich Ti Amo, glaube ich, wir klopfen mal auf Holz, geknackt habe, indem ich da quasi die Rollenverteilung geändert hat. Also bei uns singt das eine Frau über ihren italienischen Liebhaber. Und dadurch geht, wenn das ein Mann über eine Frau ist, da immer so ein bisschen leichter Sexismus drin, ne? Ja, die rassige Italienerin, so, was hast du mir versprochen? Und wenn es eine Frau singt, ist es ein anderes Gefühl. Und das macht mir dann richtig Spaß. Also gerade bei Jukebox Musical diese Twists,
ja,
wo die Leute wissen, was kommt, aber sie wissen nicht, wie es ihnen serviert wird. Oder Tür an Tür mit Alice, da habe ich mit Meister Carpendale eine Wette laufen, weil da wird ja immer reingerufen, who the fuck is Alice? Und ich sage, haben wir wettet. Ich sage, wir schaffen das, dass das keiner tut in dem Theater. Und er sagt, das ist nicht möglich, es wird kommen.
Jetzt wollte ich aber trotzdem noch mal kurz nach dem Eurovision fragen.
Ja.
Was ist das Gute am Eurovision?
Ich glaube, das Gute, da sind wir wieder beim Nümmerchen. Wenn man Nümmerchen mag, also die Aneinanderreihung von völlig anderen Erfahrungen in kürzester Zeit, Das kriegst du, glaube ich, nirgendwo anders so gut geboten. Und du bist in einer kompletten Welt und Lorraine liegt irgendwie auf dem Stuhl und ist Performance Art und dann in der nächsten Minute bist du in einer Tralala-Albanien-Welt mit Folklore und in der nächsten Minute bist du im Pariser Chanson. Und diese Abwechslung der kleinen Einheiten auf dem höchsten Licht- und Stage-Produktionslevel, das macht, glaube ich, den Spaß. Es ist oft bekloppt, es ist oft völlig an den Haaren herbeigezogen, aber es ist ja auch wieder schnell vorbei. Also es ist ja dann auch nicht so wie manchmal in deutschen Theatersachen, dass man da sitzt und man merkt nach 3 Minuten, das wird die albanische lustige Nummer, aber die dauert noch 2 Stunden auf jeden Fall, genau.
Was war dein erster Eurovision Grand Prix damals noch?
Dankeschön, genau. Ich war leider das Jahr nach, aber ich war also mit Save All Your Kisses for Me am Start, also 75. Ich habe Waterloo gerade verpasst. Und natürlich war das auch ein Kindheitstraum. Ich durfte mir viele entfüllen, also die Punkte zu vergeben. Das wollte ich natürlich immer machen. Und als ich das dann endlich durfte und da stand, das war schon einer der Sachen, wo sich das Ganze, sag ich mal, gelohnt hat.
Ja. Wie fandest du den Grand Prix dieses Jahr? Das war ja so ein bisschen...
Ich fand es ein bisschen anstrengend auf die Dauer irgendwie. Es war mir ein bisschen viel, wie soll ich sagen, die Gefühle im Moment sind, aber das ist, glaube ich, weltweit so auch so ein bisschen... angezickt, annervös, unruhig. Also da fiel dann eben wirklich sowas wie Frankreich auf, weil mal auch nicht so eine Nervosität in der Musik ist und sowas angespitztes.
Ja, so ein bisschen hysterisch.
Bisschen hysterisch, bisschen nervös, bisschen unruhig. Und das ist dann auf die Dauer über 3 Stunden natürlich auch anstrengend und man wartet immer mal auf einen Haltepunkt. So viele Nadelstiche die ganze Zeit.
Aber es war auch die ganze Zeit immer so, dass man, man dachte auch durch diese ganze politische Situation und was da abging, dass man immer dachte, da brodelt irgendwas. Man hatte so ein Gefühl von, da brodelt
die ganze Zeit. Das hast du ja auch bei der Moderation gemerkt. Die waren natürlich auch froh, als es vorbei war und nichts passiert ist. Das lag drüber, aber ich glaube, dass es im Moment auch in der internationalen Popmusik, wenn man sucht nach den schönen, wie meine Mutter sagt, ein schönes Lied. Also alles ist ja auch bei Beyoncé sehr angestrengt, ne? Und bei Co. Also alle Gefühle sind gerade sehr unruhig. Edge, on edge, genau. Und nervös. Und selbst die Liebeslieder sind wahnsinnig depressiv und wahnsinnig apokalyptisch und wahnsinnig Und insofern war es dann doch wieder, was es früher ja nicht so war, glaube ich, auch ein Spiegel der Welt-Popmusik-Gefühle, die es gerade so gibt. Da gibt es auch nicht viel Ruhe und nicht viel L'Oiseau et l'Enfant. So.
Das stimmt. Noch eine letzte Frage. Hast du, obwohl du ja eigentlich sehr offen bist mit allem, was du so Furchtbares gut findest, gibt es noch irgendein Guilty Pleasure? Irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich furchtbar, das würde ich gar nicht zugeben eigentlich?
Ja, bei Trash TV auf jeden Fall hier, wie heißt das? Temptation Island. Ich stehe dazu und ich kann es auch erklären.
Bitte.
Weil es ist wirklich große Oper, weil es ist deshalb so lustig, weil diese Leute, die sich in dieses Medium begeben, was ich ja auch gut kenne.
Was ist nochmal die Prämisse der Show?
Die Prämisse ist, Paare testen ihre Liebe, in der sie auf eine Insel gehen, dann werden die auseinander in 2 Villen gepackt. Die Männer kriegen einen Haufen weiblicher Prostituierte, die Frauen einen Haufen männlicher Prostituierte, die sie verführen sollen. Und dann geht's um den Treuetest. So. Und wie immer ist es so, dass die Jungs den verlieren, also immer mindestens 2, und die Frauen den bestehen. Also ein großer Spaß ist immer der Schnitt, wenn hier, wir schneiden in die Männervilla und da ist irgendwie halt Bunga-Bunga-Party im Pool und alles in Hacke. Und Schnitt, in der Frauenvilla ist die Stimmung noch leicht anders und da sitzen die wie in so einer Therapiegruppe und reden über ihre Gefühle und ihre Partner und was sie sich so vom Leben erhoffen. Sehr lustig. Und als Medienfachmann ist für mich immer interessiert, weil die glauben immer, sie könnten das Format schlagen. Besonders die Jungs. Und sie glauben, sie können da sympathisch rüberkommen oder sie können da ihre Follower sammeln oder sie können danach eine Disco eröffnen irgendwo. Und es klappt einfach nicht. Es kommt einfach immer raus, wie es wirklich ist. Und dann wird's schon Oper. Also die sitzen da an diesem Lagerfeuer, wird das denen dann alles vorgespielt, den Frauen und die Tränen fließen, das hätte ich ja nie gedacht und so weiter. Und das sind schon auch echte Gefühle in der Überhöhung, die mich dann kriegen. Da war irgendwie eine jetzt in der letzten Staffel, die in jeder Kamera sagte, ich bin halt ein Shotgirl. Und da musste ich auch immer nachdenken, was ist denn ein Shotgirl? wie lebt ein Shotgirl, wo lebt ein Shotgirl, was macht die den ganzen Tag?
Was ist denn ein Shotgirl?
Ein Shotgirl ist ein Mädchen, das bei einer Party immer Shots entweder ausgibt oder Bodyshots an sich machen lässt. Und ihr Konflikt war, dass sie, bevor sie ihren Partner hatte, war sie immer ein Shotgirl. Seitdem sie hat, will er das nicht mehr so. Und jetzt als feministische Erzählung wird sie in der Sendung das wieder rauslassen und wieder zu sich finden. Weil die andere Frau auch immer neben ihr saß und sagt, du bist doch eigentlich ein Shotgirl. Und das war dann eine feministische Befreiung.
Also eine Selbstermächtigung.
Eine Selbstermächtigung zum inneren Shotgirl. Und das ist dann auch so fremd für mich, aber auch sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Und auch ein bisschen Cosi fan tutte. Ich verrate nicht zu viel, aber die Regiekonzeption geht in Richtung Temptation Island.